Okay. Ja, jetzt will ich eben HTML-Ausgabe erzeugen von der SQL-Query. Und die HTML-Ausgabe bedeutet natürlich, dass ich noch ein bisschen mehr machen muss. Ich muss natürlich irgendwie formatieren. Ich kriege den Text sozusagen über diese beiden Schleifen, kriege ich die einzelnen Einträge, in den meisten Fällen als Strings oder vielleicht als Zahlen, jetzt aber als Strings weiterverarbeiten. Und jetzt muss ich da irgendwie schauen, dass ich das in mein HTML einbaut. Damit sind wir mitten in dem, was wir eigentlich im PHP sonst so gemacht haben. Und hier jetzt einfach mal ein ganz kleines Beispiel noch für ein Skript, das das sozusagen macht, das mit einer SQL-Query arbeitet und das in HTML einbaut, dass man nochmal sieht, was alles dazugehört. Also das ist eine ganz normale HTML-Seite natürlich, hat einen Head und irgendwann kommt dann auch mal ein Body. Aber bevor der Body kommt, noch kommt hier dieses PHP-Skript zunächst mal, das macht, was wir vorher hatten, also mit dem Datenbank-Server sich verbindet, die Musik auswählt. Ja, und jetzt kommt der Body, der Rumpf. Und dort sieht man, dass ich nun wirklich Überschrift mache und eine Tabelle aufmache, Table bis Endtable, und das ist jetzt eine HTML-Table. Und in der schreibe ich im Rumpf hier ein PHP-Skript rein, dass man nun die Tabelleneinträge wirklich erzeugt. Und dann muss ich natürlich zuerst mal das machen, was ich da oben gemacht habe. Das heißt, meine Query aufbauen, Select Stern from Song, das Resultat berechnen. Und jetzt auch diese Schleife, in der ich mit SQL Fetch Array durch die einzelnen Zeilen des Ergebnisses durchgehe. Und dann habe ich natürlich jetzt in dem Moment, wo ich eine Zeile habe, auch eine HTML-Zeile zu erzeugen. Das heißt, ich schreibe einen Tabulator und dann Table Row in HTML. Neue Zeile. Und dort unten mache ich die Table Row wieder zu, neue Zeile. Und dazwischen mache ich diese kleine Schleife sozusagen, die jetzt die einzelnen Elemente durchgeht und kriege ja mit Element dann die einzelnen Elemente raus, die Einträge, mache noch einen Tabulator und schreibe jeweils eben ein, mache zwei Tabulatoren sogar, und schreibe ein TD, also für das Table Data Eintragselement von HTML. Schreibe mein Element raus, mache das TD wieder zu. Naja, und das war es eigentlich auch schon. Das heißt, es ist ganz einfach natürlich, nachdem ich hier HTML-Code schreibe, den sozusagen entsprechend iterativ so anzulegen, dass er, während er die Datenbankergebnisse auswertet, auch den entsprechenden HTML-Code erzeugt. Und wenn wir jetzt hier nochmal in Safari das probieren, ich glaube, die Dateien nochmal zu zeigen, ist jetzt vielleicht kindisch. Das werden Sie mir schon glauben. Was ist hier los? Localhost. Und dort eben jetzt, wie heißt die Datei wieder? db:\access.html.php müsste die heißen. Genau, jetzt ist also diese Tabelle, die genau die gleichen Einträge hat, ist jetzt eine HTML-Tabelle geworden. Und für diejenigen, die nun an das View Source glauben, eben hier nochmal das, was hier wirklich passiert. Wenn ich den Quelltext anzeige, dann ist natürlich genau das zu sehen, was der Browser tatsächlich zu sehen kriegt. Das heißt, der kriegt hier eine fertige HTML-Tabelle. Der hat natürlich nichts, aber auch gar nichts davon, dass dort hinten eine Datenbank ist. Das kriegt er alles nicht mit. Er kriegt auch den Code nicht mit dem auf die Datenbank zugegriffen wird, er kriegt noch nicht mehr den PHP-Code mit, weil das ja alles auf der Serverseite ausgeführt wird und das HTML sozusagen nur schreibt, das wir dann im Client anzeigen. Das heißt, hier nochmal für die Unterlagen sozusagen auch nochmal die Datei komplett mit dem Ende, was man am Schluss sinnvollerweise macht, nämlich insbesondere die Verbindung zur Datenbank wieder zu schließen. Und damit habe ich eigentlich sozusagen das Kernstück beisammen, was ich brauche. Und wenn Sie auf die Datenbanken zugreifen wollen, dann können Sie genau mit dem Mechanismus arbeiten, können das natürlich jetzt beliebig variieren, indem Sie die Formulare, die wir uns angeschaut haben, benutzen, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, dass er spezifische Anfragen zusammenstellen kann. Sie müssen das natürlich in den PHP-Code dann auswerten und entsprechend aus diesen Eingaben, die der Benutzer in das Formular gibt, dann eine Query zusammenbauen, die Query wieder so ähnlich, wie wir es gerade gemacht haben, analysieren und in HTML-Code umsetzen, den Sie dem Benutzer anzeigen. Und das ist, denke ich mal, so das Grundprinzip, wie das einfach funktioniert. Details in der Übung, manche haben es schon gemacht. Ich bedanke mich bei denen, wenn sie mir trotzdem noch zugehört haben. Ja, es ist ungefähr eine Stunde vorbei. Wir haben ein neues Kapitel, das sozusagen auf der Agenda steht. Ich zeige es bloß nochmal, was das Kapitel sein wird. Nämlich clientseitiges und serverseitiges Scripting zusammenzubringen. Was unter dem neumodischen Begriff Ajax oder Ajax läuft, den ich bei der Gelegenheit natürlich erklären möchte. Und das mache ich in 10 Minuten, also um 5:30 treffen wir uns wieder. Bis später. Ja, ich habe Ihnen versprochen, dass ich mit interaktiven Webanwendungen ein Kapitel weitermache, nämlich mit, heute habe ich ein bisschen Pech mit dem, gehen wir so schnell da durch, ein klein bisschen Pech mit der Aufzeichnung, okay. Das haben wir alles angeschaut und ich wollte Ihnen die Integration von clientseitigen und serverseitigen Skripten als nächstes zeigen. Dort gibt es, wie gesagt, dieses seltsame Stichwort AJAX, das irgendwie sehr als modern gilt letzter Zeit, das von der Abkürzung her sowas wie asynchrones JavaScript und ja eigentlich nicht HTML, sondern XML ist. Nur dann, wenn man da XML stehen hat, kann man die Abkürzung AJAX verstehen, sonst wird es ja AJA heißen. Aber zunächst mal vom Verständnis her könnte das durchaus auch mit reinem HTML gehen. Das Ganze ist eine Entwicklung, die es seit ungefähr 2005 gibt, beziehungsweise das gibt es schon länger, die Idee, das zu machen. Aber 2005 ist dieser Begriff AJAX entstanden. Das ist diese URL, die Sie hier finden, da ist heute noch verfügbar. Und das ist ein Artikel aus dem Jahr 2005 von einem gewissen James Garrett, der aus einem Beratungshaus stammt, das sich mit Webanwendungen befasst. Und der hat in diesem sehr kurzen, paar Seiten langen Artikel den Begriff AJAX mal erklärt und verwendet, was wahrscheinlich mehr so ein hausinterner Begriff bei denen war und sich dann aber ziemlich gut etabliert hat. Eigentlich war das, wie gesagt, eine Idee, die es an der Stelle schon gab, die also zeitlich schon vorher ausprobiert worden ist. Er beschreibt auch ganz konkret Beispiele von Anwendungen, die insbesondere bei Google damals schon entwickelt waren und im Einsatz waren, die sowas wie diese AJAX-Technologie benutzen. Eins davon ist Google Suggest und eins ist Google Maps. Also Google Maps kennt ja vielleicht jeder. Das ist eine Landkarte, auf der ich interagiere und das Seltsame ist ja, dass ich auf der Landkarte irgendwelche Dinge bewegen kann, irgendwelche Markierungen setzen kann, dass ich da scrollen kann und so weiter und ich habe nicht mehr so ganz dieses klassische Gefühl, ich schicke jetzt einen Request ab und warte, bis das Ergebnis zurückkommt. Gut, es dauert manchmal, bis irgendwelche Kacheln geladen werden, aber im Prinzip ist das ein sehr viel flüssigeres Interagieren mit der Anwendung, als man es bei einer klassischen Webanwendung hat. Noch auffälliger ist es bei Google Suggest, was vielleicht nicht jeder kennt, wenn Sie in dieses Google-Suchfeld, das in den Browser integriert ist, wenn Sie dort ein Stichwort eingeben, dann werden Ihnen ja in der Regel Vorschläge gemacht, was Sie denn, was aus dieser Anfrage werden könnte, wo andere, im Wesentlichen Anfragen, die andere Leute gestellt haben. Und das ist ja auch eine eigenartige Sache, weil Ihr Browser ja nun zunächst einmal die Anfrage noch gar nicht geschickt hat. Das heißt, Sie tippen hier was in den Browser ein, und der bezieht Informationen, hat offensichtlich Informationen aus dem Web, ohne dass Sie irgendwie einen Request geschickt haben. Das sind also beides Anwendungen, bei denen offensichtlich Ihr Browser mit irgendeinem Server interagiert hat, ohne dass Sie sagen, jetzt schicke ich einen Request ab und warte, bis die Seite wieder geladen wird. Das ist die Grundidee, dass diese zwei Vorgänge voneinander entkoppelt werden, wie sich die Präsentation verändert, und wie die Daten sozusagen vom Server zum Client kommen. Das eine ist ja nicht unbedingt logisch verbunden im anderen. Also beim klassischen Web-Paradigma ist es natürlich so, ich schicke einen Request, GET oder so, zum Server und zurück kriege ich HTML. Das ist sozusagen synchron. Es ist zeitlich miteinander verbunden. Ich warte darauf, bis das Ergebnis zurückkommt. Und dann kann ich weitermachen. Und jetzt ist die Idee, ich mache das asynchron. Das heißt, meine Präsentation kann sich verändern, kann ich irgendwie weiterarbeiten, unabhängig davon, wie die Daten geladen werden. Das heißt, es sind eigentlich zwei parallele Prozesse. Ein Prozess, der sich darum kümmert, wie die Daten vom Server geladen werden. Das andere ist meine Präsentation auf der Webseite. Der Vorteil ist erstens mal, dass ich mit der Anwendung natürlich flüssiger interagieren kann, weil ich nicht darauf warten muss, jedenfalls in der Regel nicht darauf warten muss, dass jetzt der Server irgendwas nachliefert oder nur dann warten muss, wenn halt wirklich die Daten nicht entsprechend vorgeladen werden. Das kann natürlich schon immer noch passieren, aber wenn die entsprechend geschickt vorgeladen sind, also sagen wir bei Google Maps, wenn die rundum die Kacheln der Umgebung schon vorgeladen sind und ich bewege mich in die Umgebung, dann kann ich die direkt anzeigen, ohne darauf warten zu müssen, ob der Server das lädt. Wenn ich natürlich ganz woanders hin springe, dann bin ich in einer Situation, wo es wahrscheinlich ist, dass ich warten muss. Und es ist so, dass mein Browser die Information in regelmäßigen Abständen holen kann oder es auch tun wird. Das heißt, das Display kann immer aktuell bleiben. Also ganz klassisches Beispiel dafür sind E-Mail-Programme. Es gibt webbasierte E-Mail-Programme und die ganz klassische Technik ist natürlich, dass es da irgendwo so einen Button gibt, wo ich draufklicke und da heißt Check for New Mail. Und dann wird irgendwie gezeigt, aha, jetzt habe ich eine neue Nachricht und wenn ich dann nichts mehr mache, dann kriege ich es auch gar nicht mit, wenn neue Mail kommt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Kaffee trinken gehe und komme wieder an meinen Rechner, dann hat sich nichts verändert und da muss ich, um neue Mail zu kriegen, muss ich Check for New Mail machen. Mit dieser Ajax-Idee, dieser asynchronen Behandlung, kann mein Browser, auch während ich beim Kaffee trinken bin, regelmäßig, wie ein normales Mail-Programm auch, sich mit dem Server verbinden, nachfragen, ob neue Mail ist. Das heißt, wenn ich nach der Kaffeepause wieder zurückkomme und auf meine Webseite schaue, wie es im Browser angezeigt wird, dann steht da, you have 3 new messages oder sowas. Das ist ein typisches Beispiel für dieses asynchrone Arbeiten. Das heißt, ich habe den einen Prozess sozusagen, wie ich mit der Benutzeroberfläche interagiere und den zweiten Prozess, weil im Hintergrund eben dafür gesorgt wird, dass die Benutzeroberfläche auf der richtigen Daten, aktuellen Datenbasis arbeitet. Also nicht Datenbank, sondern auf dem aktuellen Datenstand. Ajax ist keine Technologie, also das ist so eine Geschichte, über die oft Missverständnisse bestehen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich lerne Ajax, weil es eine Sprache ist oder ich installiere Ajax oder irgend sowas. Das ist alles nicht da, sondern Ajax ist im Prinzip nur ein Begriff, ein Schlüsselwort für eine Kombination von Technologien, die in geschickter Art und Weise kombiniert werden. XHTML ist dabei oder XML spielt eine große Rolle. CSS gehört natürlich damit dazu. DOM spielt eine wichtige Rolle, sehr wichtig. XSLT vielleicht in manchen Situationen auch. JavaScript spielt eine extrem wichtige Rolle, weil Sie eben irgendwie im Client Programme schreiben wollen. Könnte aber im Prinzip auch eine andere Sprache sein. Und dieses eine Element, das ist vielleicht das einzige Stück Technologie, das wirklich ganz, ganz spezifisch für Ajax ist, wenn wir uns auch genauer anschauen, das ist dieses sogenannte XML-HTTP-Request-Objekt. Die Idee sozusagen, wie Ajax-Anwendungen funktionieren, die ist natürlich nicht daran gebunden, dass man jetzt genau wirklich mit JavaScript und XML arbeitet. Ich kann zum Beispiel ein Flash-Programm schreiben, das genauso funktioniert, das auch im Hintergrund Sachen vom Server abholt und im Client-Browser läuft. Das heißt, es muss nicht unbedingt Ajax sein. Ajax hat den großen Vorteil, dass ich halt keine Plugins irgendwie installieren muss, sondern es standardmäßig in den Browsern unterstützt wird. Also das hier sind nochmal die beiden Modelle sozusagen, synchrones und asynchrones, so wie es der James Garrett auf seiner Webseite auch erklärt. Und die Beispiele habe ich schon gesagt, Webmail Access oder sowas anderes, wenn ich zum Beispiel in ein Feld, in einem Formular eine Postleitzahl eingebe, das dann automatisch entweder die gültige Postleitzahl gleich ergänzt wird oder dass die Stadt, die zu der Postleitzahl gehört, gleich mit einem anderen Feld erscheint. Das geht nur dadurch, dass während ich das Feld ausfülle, sozusagen schon die Interaktion irgendwie da ist, oder die Daten schon da sind, die die Assoziation zwischen der Postleitzahl und der Stadt ausmachen. Das sind beides Ajax-Beispiele. Das geht mit dem klassischen nicht. Da habe ich den Client, den Server und dazwischen ist hier die Zeitachse. Der Benutzer macht was auf dem Client, sagt dann, dass er einen Request haben will. Das heißt, da steht Data Transmission, dann passiert System Processing, dann passiert wieder Data Processing, Transmission, dann passiert User Activity, wieder Data Transmission und so weiter. Und es gibt keinen Zeitpunkt, zu dem gleichzeitig das System auf der Serverseite aktiv ist und der Benutzer gleichzeitig was arbeitet, sondern es ist einfach schön abwechselnd. Asynchron funktioniert so, dass der Server nach wie vor bereitsteht, um irgendwelche Requests zu bearbeiten und dass Sie im Client zwei Dinge haben. Sie haben einerseits das Browser-User-Interface und andererseits diese Ajax-Maschine, die letztlich sich hinter dem XML-HTTP-Request-Objekt versteckt. Und Sie sehen hier, dass der Benutzer mit der Ajax-Engine interagiert. Das heißt, er macht irgendwelche Eingaben, zeigt was an, macht Eingaben, lässt sich was anzeigen und so weiter in unregelmäßigen Zeitabständen, ist aber damit nicht in irgendeiner Form direkt mit dem Server verbunden. Wenn Sie das sehen, der macht hier eine Eingabe, da passiert tatsächlich Data Transmission, aber dort hinten macht er Eingaben, wo eben keine Data Transmission ausgelöst wird. Oder hier passieren auch Display-Schritte, bei denen keine Data Transmission vom Server da ist, sondern die Data Transmission zwischen Client und Server passiert eben zwischen dieser Ajax-Maschine und dem Server, und das ist ja auch so ein bisschen angedeutet, zum Beispiel in regelmäßigen Abständen. Das heißt, diese Ajax-Engine im Client aktualisiert ihren Datenbestand regelmäßig, indem sie mit dem Server korrespondiert, und der Client hat sozusagen eine eigene Schicht, mit der das User-Interface wirklich interagieren kann, nämlich eben auch diese Ajax-Engine. Das bedeutet natürlich, das Ganze kann nur funktionieren, wenn ich auf der Client-Seite ein Programm habe, das da läuft. Also mit reinem HTML kann das überhaupt nicht gehen. Das heißt, ich brauche irgendeine Laufzeitumgebung. Wie gesagt, Flash wäre eine mögliche Option dafür natürlich gewesen, aber weil man eben standardkonform das Ganze macht, hier nimmt man eben das am besten standardisierte und in meisten Browsern standardmäßig auch verfügbare Laufzeitsystem. Das ist JavaScript. Das heißt, man hat typischerweise eine Ajax-Anwendung auf der Basis von einem JavaScript-Programm, das im Browser läuft. Das ist jetzt diese clientseitige Interaktion, die wir auch in den Einführungsvorlesungen schon angeschaut haben. Und bestimmt jeder irgendwie so ein bisschen schon mal mitgespielt hat. Das bedeutet jetzt, so eine JavaScript-Anwendung, die im Client läuft, die macht schon so etwas Ähnliches im Prinzip, was wir vorher bei den Datenbankzugängen angeschaut haben. Da war es ja auch so, dass da aus dem Hintergrund irgendwie aus von dem Datenbankserver irgendwelche Daten geladen wurden, das Ergebnis von der Query, und dann so ein HTML daraus zusammengebaut worden ist im Programmcode, eine Tabelle zum Beispiel dann angezeigt wird. So ähnlich ist das auch, dass wir hier HTML in dem Programm zusammenbauen, allerdings sind wir jetzt nicht auf der Serverseite, sondern auf der Clientseite. Das heißt, wir müssen von dem JavaScript aus das angezeigte HTML irgendwie konstruieren und modifizieren können. Das bedeutet, dass wir irgendwie auf die geladene Seite zugreifen und die verändern. Und wer sich da so ein bisschen erinnert, noch an die Einführungsvorlesung, dort gibt es das sogenannte Domain Object Model, das eben genau dafür da ist. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Damit können Sie ja die angezeigte Seite verändern. Bloß um nochmal daran zu erinnern, wie das denn war mit dem Document Object Model und den JavaScript-Objekten. Also in JavaScript ist von vornherein ein Objektbaum eingebaut. Das heißt, wenn Sie im Browser ein JavaScript ausführen, dann haben Sie so eine Hierarchie von Objekten, insbesondere von dem aktuellen, für jeden Frame gibt es insbesondere das Dokumentobjekt, und in dem hängen dann verschiedene Sachen drin, zum Beispiel Forms Elements, also die Formulare und deren Elemente oder auch Bilder, Embeds und anderes. Es steht auch ein anderes Element, das da, in dem Sie den Navigator, also den Browser-Typ zum Beispiel, auslesen können. Und das ist so eine Objektstruktur, die standardmäßig im JavaScript-Programm zur Verfügung steht, damit Sie mal nachfragen können, was sind denn zum Beispiel Werte in einem Formular. Und DOM ist sozusagen nochmal eine Verallgemeinerung der ganzen Geschichte. DOM ist eine Programmierschnittstelle, die für viele Programme, Programmiersprachen zur Verfügung steht, unter anderem für JavaScript, mit der ich nun nicht bloß darauf zugreifen kann, was jetzt zum Beispiel irgendwelche Formularfelder sind, irgendwelche speziellen Dinge, die vorgedacht sind, sondern mit der ich auf jeden beliebigen Bestandteil des HTML-Codes, wie er gerade angezeigt wird, zugreifen kann. Das heißt, es ist im Prinzip für mich nur noch ein Baum, das HTML, in dem ich mich bewege und auf einzelne Knoten des Baums zugreife und eventuell auch Knoten einfüge. Das heißt, ich habe solche Sachen wie Knotennamen, Knotenwert, Knotentyp, Attribute. Ich habe eine Möglichkeit, in dem Baum, ohne jetzt da hierarchisch durchlaufen zu müssen, ganz spezifisch an eine Stelle zu springen, indem ich dem ein ID-Attribut verpasse, und dann getElementById liefert mir dann genau diesen Knoten im Baum, der mit dem ID markiert ist. Ich kann dann rumspringen mit ParentNode, ChildNodes, kann ich nach oben und nach unten wandern in dem Baum, solche Schleifen machen mit FirstChild, LastChild zum Beispiel. Und ich kann Elemente erzeugen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Create Element machen, ich kann Textknoten erzeugen, kann die einhängen. Zum Beispiel an einer Stelle sagen, füge jetzt mein neu erzeugtes Element vor dem aktuellen Element ein oder dahinter oder ersetze ein bestimmtes Kind oder entferne auch ein bestimmtes Kind. Das heißt, ich kann den Baum wirklich interaktiv von meinem Programm aus manipulieren. Das werden wir gleich sehen, dass wir das tatsächlich praktisch brauchen, um mit dem Ajax arbeiten zu können. Jetzt ist es aber natürlich so ähnlich wie bei unserem vorherigen Beispiel mit den Datenbanken, so dass sie noch ein bisschen mehr Vorlauf irgendwie brauchen, bevor sie jetzt tatsächlich Seiten manipulieren können, weil sie müssen ja auf die Serverseite zuerst mal irgendwie zugreifen können. Also bevor ich jetzt den HTML-Code manipuliere mit JavaScript, kommt dann gleich in den Beispielen, reden wir zuerst mal drüber, wie das ist, wenn ich auf den Server zugreifen will. Und das Ganze ist ja so, dass ich auf wieder mal die Daten natürlich vom Server laden will. Das heißt, ich brauche irgendein Element, das mir hilft, die Daten aus dem Server zu kriegen. Ich brauche ein Format, in dem die Daten vom Server zum Client übertragen werden. In dem Fall ist es nicht unbedingt so, dass der Server gleich das fertige HTML schreibt, wie es jetzt unser PHP-Skript vorher gemacht hat, sondern der schreibt irgendeinen Text, der dann in dem JavaScript lokal auf dem Client nochmal verarbeitet wird. Aber eins ist klar, dass es sinnvoll ist, natürlich Ajax zu machen, wenn sich die Daten auf dem Server immer wieder verändern, wenn die dynamisch, abhängig vielleicht auch von dem Kontext, was der Benutzer so eingibt, immer wieder andere sind. Das heißt, in der Regel wird auf der Serverseite bei dieser Ajax-Anwendung natürlich auch sowas wie ein PHP-Skript, möglicherweise mit Datenbankzugang, sitzen, das diese Daten liefert. Das ist insofern jetzt bei den folgenden Beispielen ein kleines bisschen irreführend, weil um nicht alle Komplexitäten auf einmal zusammenzumischen, gebe ich jetzt Beispiele an, bei denen die Daten auf dem Server irgendwie statisch vorgegeben sind, die werden dem Client übertragen und dann dort verarbeitet. Und wir schauen uns zunächst mal nur an, wie funktioniert überhaupt diese Übertragung der Daten, wie werden die analysiert, wie werden die in HTML eingebaut, insbesondere wie funktioniert dieses eine Element, mit dem wir asynchron arbeiten können. Das ist aber jetzt nur eine Vereinfachung. In der Praxis wird es immer so sein, dass Sie mit dynamischen Anwendungen arbeiten, auch auf der Serverseite. Das heißt, dass das PHP-Skripte zum Beispiel sind, die Ihnen diese Responses konstruieren, die vom Server kommen. Ja, das ist nur als Vorwarnung. Also was muss ich denn machen letztlich, um mit jetzt aus meinem JavaScript irgendwie mit dem Server zu interagieren? Ich muss dem natürlich einen Request schicken können. Normal ist das Request-Schicken irgendwie eingebaut. Das ist immer dann, wenn der Benutzer eben die richtige Taste auf seinem Browser tippt, dass er entweder irgendwie gleich eine Load-Taste im Browser selber oder so eine Submit-Taste, zum Beispiel im Formular. Jetzt müssen wir das natürlich als Programm machen können. Das heißt, wir müssen zuerst mal einen Request überhaupt konstruieren können, den wir an den Server schicken. Wir müssen den abschicken können, sagen, das ist jetzt der Request, der beantwortet werden soll. Wir müssen warten können darauf, dass der Server antwortet, und zwar in einer Art und Weise, dass das JavaScript-Programm nicht blockiert wird, sondern währenddessen der Benutzer interagieren kann. Und ich muss natürlich in irgendeiner Form das Ergebnis dann auch auswerten, das vom Server kommt. Das sind alles Dinge, die ich machen muss in meinem JavaScript. Und ich habe vorher schon angedeutet, es gibt ein einzelnes Objekt, wirklich im Sinn von Objektorientierung, das in JavaScript eingebaut ist und in dem JavaScript, so wie es in modernen Browsern drin ist, eingebaut ist, muss man gleich dazu sagen. Und es hat den schönen Namen XML-HTTP-Request. Das ist dafür da, genau diese Funktionen zu erfüllen, die ich gerade aufgeschrieben habe. Dieses Bildchen versucht es noch mal ein bisschen klarer zu machen, in welcher Reihenfolge das alles passiert. Das stammt von IBM. Ich habe die Webseite da auch angegeben. Also von DeveloperWorks von IBM, und zwar muss man dort nach dem sogenannten Dojo-Framework suchen. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass viele Sachen, die man mit Ajax macht, dass man die nicht so wie jetzt in meinen einfachen Beispielen, dass man die nicht handcodiert, sondern dass man dort mit Frameworks arbeitet, die einem viele der Funktionen irgendwie schon fertig verpackt liefern. Aber was ist das, was wir eigentlich machen? Also wir sind hier im Browser, Webbrowser, und als erstes wird natürlich ein JavaScript ausgeführt. Das muss also in der Webseite, in der geladenen Webseite drin sein. Das ist unser Programm, das läuft. Das muss einen Request zusammenbauen, und das geht über dieses XML-HTTP-Request-Objekt. Das setzen wir zusammen. Und bevor wir den Request wirklich abschicken, müssen wir auch irgendwie regeln, was denn passiert, wenn die Antwort für den Request kommt. Das heißt, ich muss einen sogenannten Callback-Handler bereitstellen, also weil ich asynchron arbeiten will. Das heißt, ich schicke einen Request, will aber weiterarbeiten. Das heißt, der Request darf nicht so sein, dass ich jetzt warten muss aufs Ergebnis, sondern ich muss einfach einen Request schicken, dann darf ich das nächste Kommando ausführen in meinem JavaScript. Da muss ich aber natürlich dann irgendwie informiert werden, wenn die Antwort da ist und zu analysieren ist. Und das ist dieser berühmte Callback-Handler. Das heißt, ich übergebe, definiere eine Methode, die aufgerufen wird, wenn das Ergebnis da ist. Darum ist als nächstes eben sozusagen die Registrierung, wenn das Ergebnis da ist, ruf bitte diese Methode auf. Dann schicke ich den HTTP-Request. Und jetzt kann ich aber in dem JavaScript an der Stelle nach viertens irgendwie beliebig weitermachen. Das sieht man hier, dass das fünftens eben Return Control hier eingezeichnet ist. Das heißt, es geht jetzt nicht direkt zu dem 6, sondern als nächstes kann irgendwas Beliebiges passieren. Jetzt ist der Request abgeschickt und es kann irgendwas ganz Beliebiges im Client gemacht werden, in dem JavaScript, bis der Server irgendwann mal seine Antwort berechnet hat. Dann wird die zwischendurch sozusagen zwischen der normalen Verarbeitung der Callback-Händler aufgerufen, in dem JavaScript, das heißt meine JavaScript-Methode, die ich angegeben habe, wie das Ergebnis zu analysieren ist, die analysiert das Ergebnis und wird in der Regel das HTML der Seite aktualisieren, also irgendwas, irgendwelche Daten auf der Seite an einer bestimmten Stelle eintragen. Das ist also jetzt 6, 7 und dann geht es im Prinzip weiter, dann kann das JavaScript ganz normal weiterarbeiten. Also es ist schon insofern ein bisschen komplizierterer Ablauf, weil wir eben diese Nebenläufigkeit drin haben, dass der Prozess vom Server natürlich einfach asynchron laufen muss und wir gerade an der Stelle merkt man das ganz deutlich, weil eben nach dem Schicken des Requests das Programm ganz normal weiter tut. Ja, und das Ganze funktioniert nur, wenn wir dieses Objekt haben, dieses XML-HTTP-Request. Das bedeutet nicht bloß, dass das Objekt da ist, sondern dass diese ganze Maschine für Parallelverarbeitung von zwei Prozessen mindestens in JavaScript, dass die da ist und die Ereignisbehandlung da ist, dass die ganzen Funktionen zum Zusammenbauen von Requests da ist. Das heißt, es bedeutet, dass in den Browser eine ganze Menge eingebaut sein muss, für das die, das heißt, XML-HTTP-Request sozusagen nur die Schnittstelle ist, für die ich diese Funktion einbaue. Und das bedeutet natürlich, dass das von der Browser-Software abhängt und in alten Browsern ist es nicht drin, in neuen ist es drin und jetzt kommen wir schon wieder in das schöne Schlamassel rein, dass es von verschiedenen Herstellern und Versionen abhängt. Die ganze Idee stammt tatsächlich von Microsoft, ist als ActiveX-Objekt seit Explorer 5 verfügbar und in Netscape, Mozilla, also ab 1.4 und dem neuen Firefox, neueren Nachfolger davon Firefox, ist es auch dann eingebaut worden, allerdings anders als ein sozusagen schön, so wie es jetzt standardisiert worden ist, nämlich als ein ganz normales JavaScript-Objekt. Das heißt, wir haben das eine Problem, als es erfunden wurde und der Name auch erfunden wurde, war es ein ActiveX-Objekt in der Microsoft-Welt und standardisiert und in Mozilla ist es ein JavaScript-Objekt. Schrittweise, nachdem das immer mehr Anwendungen genutzt haben, ist das in alle anderen Browser übernommen worden und zwar in der JavaScript-Variante. Erfreulicherweise ist es so, dass seit dem Internet Explorer Nummer 7 auch Microsoft beide Versionen unterstützt, die ActiveX-Version und die standardisierte JavaScript-Version. Und es ist so, dass die Standardisierung jetzt schnell voranschreitet. Also da habe ich tatsächlich vom vorigen Jahr bis zu diesem Jahr einen Unterschied gemerkt. Jetzt August 2010 ist es nicht mehr nur ein Draft, sondern eine Candidate Recommendation, also wirklich ein W3C-Standard eigentlich schon, an dem sich nicht mehr viel ändern wird. Und dementsprechend kann man sagen, die neuen Browser, die machen das alle richtig. Insofern ist für uns jetzt einfach, die meisten werden einen neuen Browser installiert haben, auch wenn es ein Internet Explorer ist, wird das funktionieren. Wenn man Firefox nimmt, geht es sowieso bei den neuen und die müssen auch nicht ganz neu sein bei Firefox. Und Probleme gibt es eigentlich nur mit alten Versionen vom Internet Explorer. Insofern ist das, was jetzt da auf der nächsten Folie so ein bisschen steht, nicht ganz so dramatisch, wie es jetzt ausschaut. Langfristig und bei sozusagen allen modernen Browsern inklusive Internet Explorer wird es immer so ausschauen, dass ich einfach ein XML-HTTP-Request-Objekt erzeuge, wie man halt so ein Objekt erzeugt, mit new, und dem irgendeinen Namen gebe, also eine Variable festhalte, dass die Objektidentität als XML-HTTP kann das heißen, kann aber auch anders heißen, das ist bloß eine Konvention. diese ganzen Browser-Inkompatibilitäten wegzufangen, da ist einer der Punkte, wo natürlich solche Frameworks, in denen ich nicht alles sozusagen selber mache, helfen können, aber das ist jetzt vielleicht auch gleich am Anfang ein Schritt zu viel. Das soll jetzt bloß ein Beispiel geben dafür, was denn passiert, wenn Sie das wirklich halbwegs plattformunabhängig schreiben wollen. Das heißt, das ist jetzt ein XML-HTTP-Request, wie er in so Lehrbüchern empfohlen wird, also das Aufbauen vom XML-HTTP-Request. Also nur das Erzeugen des Objekts, mehr ist das nicht. Das ist aus dem Buch von dem Wenz. Das ist ein ganz kleines Büchlein, das ich Ihnen zu dem Thema angegeben habe, das auch gar nicht viel kostet, in dem aber das Wichtigste drinsteht. Wie gesagt, das ist eigentlich das, was man haben will. So soll es in standardisierten Implementierungen sein. Und wieso steht da kleiner 7.0, größer 7.0 muss da stehen, Entschuldigung. Internet Explorer besser als 7.0, neuer als 7.0 oder Standard. Für alte Versionen ist es so, dass wir eben den Else-Zweig sind und jetzt muss man eben unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Varianten noch, wie das ActiveX-Objekt da ist. Macht man insofern, dass man nachfragt, gibt es das ActiveX-Objekt und wenn die Ausnahmebehandlung benötigt wird, dann ist es die noch ältere Version. Man sieht schon, es ist nicht wirklich hübsch und wie gesagt, mit neuen Browsern braucht man sich um diese ganze Unterscheidung nicht zu kümmern. Insofern gehe ich auch gleich weiter. Wir werden also in unserem Beispiel eben natürlich die standardkonforme Art nehmen und fertig. Ja, was kann jetzt dieses XML-HTTP-Request-Objekt für uns? Also es hat natürlich Methoden und eine der wichtigsten ist dieses Open. Das klingt jetzt wieder so wie vieles, was wir vorher angeschaut haben. Es wird mir eine Datei aufmachen oder sowas. Ich mache aber eigentlich zunächst mal nur einen neuen Request auf. Also es ist nicht so, dass ich dann an der Stelle mit dem Server schon interagieren würde. Mit dem Open ist genau der Schritt sozusagen, dass ich einen Request zusammenbauen kann, einen Request konstruieren kann. Das ist damit gemeint. Dementsprechend muss ich natürlich sagen, mit welcher HTTP-Methode das geht, also GET oder POST. In den meisten Fällen, HEAD ist nur in wenigen Fällen interessant. Und wohin will ich den Request schicken, also an welchen Browser will ich das schicken. Also wenn man jetzt unsere Beispiele von der letzten Woche anschaut, könnte ich zum Beispiel ein XML-HTTP-Open bauen, sagen mit der GET-Methode will ich auf dem Localhost Fibonacci PHP mit einem bestimmten Parametern aufrufen. Oder ich will irgendeine Seite aufrufen, da kann auch wirklich eben eine ganze lange URL stehen. Es ist klar, dass ich eine URL angeben muss. Für GET-Methoden ist das normalerweise auch die Stelle, an der Parameter übergeben werden. Es gibt auch noch zwei weitere Parameter, die man dort sinnvollerweise übergeben kann. Drei weitere. Der eine ist ein Boolean-Feld hier, sieht man hier, da steht false drin. Standardmäßig wird das, wenn man es weglässt, wird da true angenommen und das sagt dem Browser, der entsprechenden Unterstützung im Browser, ob wir jetzt wirklich asynchron arbeiten wollen oder nicht. Ich meine, in der Regel macht man das ja deswegen, weil wir asynchron arbeiten wollen. Das heißt, wenn das auf true steht, dann ist es richtig. Insofern macht das, wie es hier steht, da auf false gesetzt wird, nicht wirklich guten Sinn in allermeisten Fällen. Wir wollen ja gerade den asynchronen Modus nutzen. Aber man kann eben auch synchron einstellen. Das bedeutet dann, dass wenn der Request geschickt wird, dass dann das JavaScript pausiert, bis der Server geantwortet hat. Dass man also nicht mehr diesen Punkt hat, wo dann die Steuerung zurückgeht zum JavaScript-Programm, sondern es wird wirklich gewartet auf die Antwort des Servers. Ja, und dann gibt es noch zwei Parameter, die wir hinten angeben, nämlich Benutzername und Passwort, was natürlich schon manchmal sinnvoll ist. Wir verbinden uns ja mit einem Server und das kann ja ein Bereich sein, der irgendwie geschützt ist, der nicht öffentlich zugänglich ist. Und da ist eine Möglichkeit der Authentisierung, ist Benutzername und Passwort. Ja, der ist aber noch nicht geschickt, der Request. Der ist zunächst mal zusammengebaut und ich muss natürlich jetzt sagen, der ist auch nicht komplett zusammengebaut, sondern ich muss alles das, was der Server von mir erfahren soll, wie er sonst auch von dem Browser erfährt, muss ich dazu setzen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Set-Request-Header. Das ist das, was ich als Wichtigstes tun kann und muss an der Stelle nämlich sagen, welche Headers werden mit dem Request mitgegeben. Und einer ist auf jeden Fall sinnvoll, dem Server zu sagen, in welcher Sprache ist das, was jetzt hinterher folgt. Was ist der Content-Type? MIME-Type. Wenn wir das zusammengebaut haben, dann können wir den Request tatsächlich schicken. Und wie gesagt, in den allermeisten Fällen, wenn wir mit GET arbeiten, brauchen wir dann nicht viel dazu sagen, weil da ist alles in der URL kodiert. Wenn wir was Komplexeres haben, zum Beispiel ein Post, dann müssen wir natürlich das, was jetzt in dem Request hinter den Headern nachkommt und wo wir da oben auch den Content Type gesagt haben, müssen wir als Request Entity Body mit dazugeben. Das heißt, es ist dann ein Parameter für das Send. So, jetzt ist es so, dass das XML-HTTP-Request ein internes Zustandsmodell hat, das sich auch abfragen kann, in welchem Zustand das Objekt ist. Also zunächst mal, wenn ich es erzeuge, dann ist es in einem Zustand, der unsend heißt und die Nummer 0 hat. Das heißt, es ist gerade eben frisch auf die Welt gekommen. Wenn ich das open damit mache, dann bin ich soweit, da habe ich einen Request übergeben, eine URL und eine Methode und so weiter. Das heißt, also eine HTTP-Methode, das heißt, ich bin dabei, das zu den Request zusammenzubauen. Von 1 nach 2 passiert der Übergang dadurch, dass ich jetzt tatsächlich schicke, dass ich das Send mache. Und dann ist der nächste Schritt, der passiert, ist natürlich, dass die Antwort kommt. Das heißt, zunächst mal kommen die Headers der Antwort, dann wird der Body geladen und dann ist irgendwann mal der Response komplett geladen. Und ich kann tatsächlich jeden einzelnen der Zwischenschritte im Prinzip beobachten und mir dort eine Nachricht geben lassen, wenn der erreicht ist. Da muss man aber aufpassen, weil die Browser das auch nicht immer alles ganz konsistent machen, das zu interpretieren. Letztlich, das, was am interessantesten ist, ist der Zustand Nummer 4. Wenn das Ergebnis da ist, auf den wird man in der Regel besonders abheben und dann ist man auf der sicheren Seite. Das heißt, ich muss merken irgendwie, wenn der Zustand 4 in meinem XML-HTTP-Request-Objekt erzeugt ist. Das heißt, ich muss jetzt, wie ich es vorher schon gesagt habe, diesen Callback-Handler realisieren. Ich muss also dafür sorgen, dass eine JavaScript-Methode aufgerufen wird, wenn der Zustand 4 erreicht ist. Das ist genau so wie das Event-Handling in der Programmierung sonst auch. Also wenn Sie an Swing denken zum Beispiel, haben wir das gehabt, wenn man auf irgendwie einen Button drückt, dass dann eine entsprechende Methode aufgerufen wird, oder wenn ich ein Fenster zumache, dass dann eine Methode aufgerufen wird. Wenn Sie in Flash Event-Handler schreiben, immer das gleiche Prinzip. Sie definieren eine Methode, die dann aufgerufen wird, wenn das Ereignis passiert. Und das Ereignis ist in dem Fall eben, wenn der Zustand 4 erreicht wird. Wie gesagt, man kann das an beliebigen Stellen machen. Und dafür gibt es das XML-HTTP on ready state change. Und das ist dann eine Funktion, die ich dort angebe, eine JavaScript-Funktion. Und in der kann ich über das Attribut ready state abfragen, in welchem Zustand wir sind. Jetzt sind wir also mal so ein bisschen schon soweit, dass wir uns überlegen können, wie das ausschaut, wenn ich mit Ajax arbeite. Das heißt, ich werde irgendwo in meinem Body der HTML-Seite ein JavaScript einbauen. Da erzeuge ich mir meinen XML-HTTP-Request. Und jetzt sehen Sie mehrere Dinge. Eine Funktion DataOutput, die jetzt bloß als Funktion definiert wird, bei der man sich fragt, was soll die denn jetzt eigentlich? Naja, die Funktion ist nämlich genau diese Callback-Funktion, die dann eben aufgerufen wird, wenn tatsächlich das Ergebnis da ist. Das sieht man nämlich dort unten, die wird hier unter onReadyStateChange wird die eingetragen. Also gehen wir vielleicht zuerst mal darunter, was tatsächlich hier passiert. Window Onload, das heißt, sobald das Fenster hier im Browser wirklich geladen wird, wird diese Methode gleich ausgeführt, also ganz am Anfang. Noch bevor irgendwas so richtig fertig angezeigt ist, wird hier eine Funktion ausgeführt, die macht ein XML-HTTP-Open, also baut einen GET-Request zusammen. Und jetzt habe ich, wie gesagt, eine starke Vereinfachung. Ich schreibe jetzt nicht eine komplexe URL hin, die jetzt wieder ein PHP-Skript irgendwo auf dem Server aufruft, sondern ich rufe einfach eine lokale, neben der HTML-Datei im Verzeichnis liegende Textdatei auf, data.txt. Und das Ganze natürlich im asynchronen Modus und sage jetzt genau das, was wir vorher gesagt haben, was ist mein Event-Händler, nämlich onReadyStateChange soll Data-Output aufgerufen werden und dann kann ich es abschicken, XML-HTTP-Send. Und wenn dann der Request vom Server zurückkommt, bearbeitet ist, dann wird das Data-Output aufgerufen und dort, wird das in jedem Zustandswechsel aufgerufen, aber der einzige, in dem ich was tun will, ist der, wenn der Zustand 4 erreicht ist, das heißt, ich schreibe jetzt, wenn XML-HTTP-Ready-State gleich 4 ist, erstmal hin und nur dann mache ich wirklich was. Was mache ich denn? Ist gar nicht so einfach. Ich will jetzt natürlich das, was vom Server kam, in irgendeiner Form in mein HTML einbauen. Ich bin ja jetzt im JavaScript und muss mir jetzt irgendwas überlegen, wie werden die Daten angezeigt. Und jetzt sehen Sie das hier unten in dem richtigen Body. Das ist ein bisschen komisch, dass das nach dem Ende des Bodies ist. Also eigentlich muss das P vor dem Ende des Bodies stehen. ID gleich Data, das hier steht, irgendwelche Daten vom Server und diesem Element ist ein ID verpasst worden. Also bloß ein Label sozusagen namens Data auf HTML-Ebene. Und Sie sehen hier oben, hole ich mir mit getElement bei ID diesen Knoten raus, der mit Data markiert ist. Was bedeutet das? Ich habe hier also einen DOM-Aufruf, Document, getElement bei ID, hole mir den Knoten, der dann quasi dieser Paragraph hier ist, Data from Server. Und jetzt wird hier wirklich DOM gemacht. Ich kann also diesem Knoten sozusagen den entsprechenden HTML-Text, der den Knoten entspricht, als String abrufen mit innerHTML, d.innerHTML, und mit dem Plus ist gleich, das ist eine String-Konkatenation, hänge ich jetzt hinten dran, was aus der Response vom Server kam. Das war ja bloß eine Datendatei, XML-HTTP-Response-Text, also irgendein String, das ist im Prinzip der Inhalt von dem Data.txt, und das hänge ich hinten dran. Also eigentlich ein bisschen vielleicht krauses JavaScript, aber von der Idee her nicht furchtbar schwierig. Machen wir die ganzen Datenbankgeschichten zu. Und jetzt kann ich natürlich hier mit lokalem Laden arbeiten, weil ich jetzt kein PHP mehr involviert habe. Ne? Ich brauche nicht den PHP-Server. In dem Moment, wo ich natürlich einen PHP-Server habe, würde ich den Request schon dorthin schicken, aber das macht ja auch mein JavaScript über das Get. Also insofern ist jetzt diese, mache ich ganz bewusst, ist jetzt wieder mit lokal hier auf und View Source. Hier ist es auch tatsächlich so, dass natürlich, weil das JavaScript ist, kleinseitiges Skript, dass das tatsächlich sichtbar ist im Browser, und Sie sehen, es ist im Wesentlichen das, was wir gemacht haben, dass das Bodytag an der falschen Stelle steht, interessiert offensichtlich den Browser auch nicht. Also es wird Data from Server hingeschrieben und danach eben irgendwie Text eingetragen, und hier sehen Sie, hier steht aber Data from Server Test Data, und woran liegt das? Das liegt eben daran, dass es hier auf der da, wo jetzt dieser Simple Request liegt, da liegt eben daneben eine Datei data.txt, und der steht Testdata drin. Wenn ich da also jetzt irgendwie was anderes reinschreibe und die Seite neu lade, dann werden diese Daten ist einfach ein String, werden dort übergeben. Und ich habe sicherheitshalber nochmal den HTTP-Status mit ausgegeben, was jetzt bloß zu Testzwecken ist. So, jetzt haben wir also schon eigentlich das Kernstück gehabt. Wir haben also jetzt einen HTTP-Request geschickt von JavaScript aus und ausgewertet. Jetzt ist es aber bloß einfach Text gewesen, den ich an den HTML-Text meiner Seite angehängt habe, an einer bestimmten Stelle. Das ist ganz nett, aber jetzt wirklich bloß um das Prinzip sozusagen auf ein paar wenigen Zeilen Code mal zu zeigen. Letztlich wird natürlich da irgendwas Strukturiertes zurückkommen. Und jetzt sind wir fast wieder auf der Ebene, wie wir es vorher bei den Datenbanken hatten, wo ja auch irgendwie strukturierte Zeilen zurückhaben, die einzelne Felder haben, so wird man da auch möglicherweise was Komplexeres zurückgeben. Und das Format der Wahl, und damit erklärt sich jetzt auch so ein bisschen das X, das in dem Ajax vorkommt, ist natürlich XML. Das ist eine Textdatei, die ist strukturiert, und in der kann ich sowas machen, wie eben wiederholte Einträge, die jeweils die gleichen Felder haben, zum Beispiel hinzuschreiben. Also ist sehr gut, um schwach strukturierte Informationen zu übertragen. Und JavaScript unterstützt XML, ich kann mit DOM in dem XML durchlaufen. Das heißt, ich kann das mit dem gleichen Mechanismus bearbeiten, wie ich das HTML bearbeite. Darum bietet sich das XML an. Deswegen sollten geschickterweise die Server, die jetzt für Ajax die Daten liefern, die Daten im XML-Format liefern, und das JavaScript im Client, das wertet dann dieses XML aus und baut es dann in die Webseite ein. Geschickterweise natürlich eine XHTML-Seite, dann ist alles auf XML-Basis. Gut, momentan gibt es noch gewisse Browser-Inkompatibilitäten, aber über die will ich jetzt nicht im Detail reden. Das ist ein Beispiel, das ich jetzt wirklich aus dem Buch von dem Herrn Wenz genommen habe. Das schaut jetzt länger aus, ist aber wirklich bloß zusammengebastelter Beispieltext, um einen Eindruck davon zu geben, wie das ausschaut, wenn Sie eine Response vom Server kriegen. Also auch da wieder der Einfachheit halber liegt diese Datei jetzt bei mir lokal neben dem Skript und wird geladen, was nicht der Realität entspricht. In der Realität wird es auf der Serverseite zum Beispiel ein PHP mit Datenbankanschluss geben, das dieses Ergebnis zusammenbaut. Und das ist hier auch so ein bisschen versucht, so vom Stil her wiederzugeben, indem das ganze Ding Result Set heißt zum Beispiel. Also ist wahrscheinlich richtigerweise ein Webserver, der eben irgendeine Anfrage kriegt, der dann ein Ergebnis liefern wird. Ich habe zum Beispiel irgendwelche Stichworte eingegeben, vielleicht vorher mit so einer Musikdatenbank irgendwie den Interpreten oder Titel oder sowas eingegeben und dann werden eben bestimmte Ergebnisse der Suche geliefert und die stehen jetzt durch eine Datenbankanfrage und die stehen jetzt in dem Result Set drin. Und darum steht hier Total Result Available ist irgendwie eine bestimmte Zahl und es sind jetzt 10, die da geliefert werden und dann kommen hier der Reihe nach einzelne Result-Elemente und das ist jetzt jeweils ein Title, ein Summary und eine URL. Wie gesagt, das ist ganz beliebig. Also das simuliert jetzt so, als wäre da hinten eine Datenbankanfrage gelaufen, die nach Büchern recherchiert hat. Wenn Sie konkret eine Anwendung schreiben, dann müssen Sie auf der Serverseite eben ein entsprechendes XML konstruieren, das zum Beispiel so ähnlich ausschauen könnte. Kann auch ganz anders sein, aber Sie müssen eine bestimmte Konvention von dem XML benutzen, also sich überlegen, was Ihre Elemente sind, letztlich die Document Type Definition halt für das XML festlegen und dann können Sie in dem Client-Programm eben sich darauf verlassen, dass das Ergebnis diese Struktur hat und das analysieren. Und ob das jetzt Result Set heißt oder irgendwie ganz anders, das bleibt Ihnen natürlich überlassen. Jetzt, das ist das Beispiel, das wir hier benutzt haben und jetzt ist es so, dass ich natürlich so ein Ding vom Server kriege, das ist relativ klar, wie das funktioniert, das haben wir uns vorher angeschaut. Ich schicke einfach einen Request und dann kriege ich das als Result, das haben wir vorher schon gesehen, wie wir das bei dem Data.txt auch hatten, das ist ein String eigentlich zunächst mal. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich denn das jetzt, wenn ich das analysieren will und diese XML-Ergebnisse analysieren will und zum Beispiel so wie vorher eine HTML-Tabelle daraus aufbauen will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich, bleibt jedem überlassen, wie er es macht. Eine Variante, die jetzt auch aus diesem Buch von Wenz sozusagen übernommen ist, ist, dass ich sozusagen ein Gerüst für mein HTML schon mal fest reinschreibe und in dem Gerüst bestimmte Knoten markiere mit IDs, mit Labels, mit denen ich dann von meinem JavaScript aus drauf zugreifen kann und die dann sozusagen vom JavaScript aus ausfülle, indem ich die entsprechenden Teile aus dem XML rauslese, die ich vom Server gekriegt habe, und dann eben hier das einfüge. In dem Fall ist also ein Body so gemacht, wo es also eine Anzahl von Treffern dasteht. Und wie gesagt, da steht eigentlich 0 von 0 Treffern, so wie es dasteht. Und es ist bloß, um das zu labeln, ist hier mit dem Span-ID gleich Anzahl. Das Span ist ja das Element, das nichts tut an der Sichtbarkeit, sondern wirklich bloß einen bestimmten Bereich markiert. Das ist also wirklich bloß dieses ID-Anzahl vergeben und das ID-Gesamt, also dieses Strings-Anzahl und Gesamt, die sind nicht wirklich sichtbar, die sind bloß Labels, die ich von JavaScript aus ansprechen kann. Also steht hier zunächst mal eigentlich 0 von 0 Treffern. Aber ich kann die beiden Zahlen eben gezielt adressieren von JavaScript aus und durch was anderes ersetzen, nämlich indem ich getElementById-Anzahl mache. Dann habe ich genau diesen Knoten, wo ich das verändern kann. Ja, und dann schreibe ich auch die Tabelle, den ganzen drumherum von der Tabelle, also Kopf und alles das, was statisch ist, kann ich schon mal hinschreiben, also Table, Endtable, T-Head, End-T-Head und die ganzen Header schreibe ich auch schon rein. Das kann ich deswegen, weil ich ja weiß, was meine Anwendung wirklich macht, dass die eben am Ende was liefern wird, was Titel, Beschreibung und URL zurückliefert, darum kann ich das machen. Und ich gebe der Tabelle natürlich auch einen Namen, ein Label, damit ich im Skript darauf zugreifen kann. Also eigentlich ein ganz simples Gerüst. Das würde aber jetzt, wenn man es so als HTML einfach bloß anzeigen würde, würde da zunächst mal 0 von 0 Treffern, Titel, Beschreibung, URL stehen und sonst nichts. Und die Aktualisierung, was denn dann tatsächlich da drin steht, das macht die, das JavaScript eben. Und das ist jetzt in dem Fall wirklich aus dem Buch von dem Vance, insofern heißt es auf Deutsch, eine Funktion, Daten ausgeben. Das ist jetzt eine Callback-Funktion, die so wie vorher registriert wird, dafür, dass sie dann, wenn ein State-Change vom XML-HTTP-Request-Objekt passiert, also wenn tatsächlich der Server mit unserem Client in irgendeiner Form interagiert, dass sie dann aktiviert wird und insbesondere reagieren wir dann erst, fragen Sie ab, ob das passiert ist, wenn wir den Status 4 haben, also wenn das fertig ist, wenn der Request bei uns angekommen ist. Sprich, was da nur um Code steht, ist einfach der Code, der ausgeführt wird, wenn der Request vom Server komplett ist. Ja, und was mache ich wie vorher? Ich hole mir natürlich das, die Response. In dem Fall hole ich mir also ein Response XML, wirklich eine strukturierte Antwort. Also wenn Sie auf das Beispiel vorher schauen, dann würde dort Response Text geholt, das heißt, wird nur als Text geholt. In dem Fall, wenn da XML wirklich zurückgegeben wird, kann ich tatsächlich mir das auch als XML hier ausliefern lassen. Und das ist super praktisch, weil dann das komplette Parsen von dem XML sozusagen mit enthalten ist. Der Browser kann ja sowieso XML parsen und XML genauso wie es HTML natürlich, was ja auch das moderne HTML XML ist, kann er das analysieren als Baum und mir als DOM-Objekt zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist ein DOM-Objekt, mit dem ich genau mit der gleichen Schnittstelle arbeiten kann, wie wir das vorher bei dem HTTP auch schon HTML schon gesehen haben. Also das ist jetzt ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen, dass man wirklich sieht, was da passiert. Ich gehe jetzt mal den Code durch. War Anzahl ist Document get element by ID Anzahl. Das heißt Document get element by ID Anzahl. Document ist das aktuell im Browser geladene HTML-Objekt, HTML-Struktur. Get element by ID. Das heißt, ich bin hier in dem HTML-Gerüst an dem Knoten speziell. Den hole ich mir jetzt raus, in dem die 0 drin steht, wo es 0 von 0 Treffern heißt. Den ziehe ich mir an dieser Stelle sozusagen raus und merke mir den in der Variable Anzahl. Und genauso merke ich mir in der Variable Gesamt diesen Knoten, diesen DOM-Knoten in dem HTML-Baum 0, der also dieser Trefferanzahl entspricht. Das ist wirklich so das, was man verstehen muss, dass hier sozusagen wirklich auf einem Baum, der dem HTML entspricht, navigiert wird. Und jetzt kommt nämlich noch ein bisschen was Komplizierteres. Jetzt wird hier nämlich XML.DocumentElement aufgerufen. Und jetzt müssen Sie schauen, das XML, das ist das ResponseXML. Das heißt, ich bin jetzt mit dieser Abfrage nicht mehr auf dem geladenen HTML-Objekt, sondern ich frage jetzt wirklich dieses XML ab, um das es geht, nämlich dieses Ding hier. Und Sie sehen, dass dort das Top-Level-Element hier, das Result-Set, zwei Attribute hat. Das eine heißt Total Results Available, das andere heißt Total Results Returned. Und ich mache hier XML-Document-Element, das ist das Wurzelelement, und hole mir dessen gezielt ein Attribut raus, nämlich das Attribut Total Results Returned. Das heißt, es ist dieses Attribut, Total Results Returned. Das lese ich jetzt wirklich aus dem XML-Baum. Also was ich im Prinzip habe, ist ein Skript, das sozusagen mit zwei Bäumen jongliert, das einerseits das XML, das vom Server zurückgekommen ist, analysiert, jetzt zum Beispiel dieses Attribut Total Results Returned ausliest und andererseits natürlich meinen HTML-Baum manipuliert, nämlich er geht jetzt an die Stelle, wo vorher die Null stand, nämlich Anzahl, und sagt, dort wird der HTML-Code, das inner HTML, wird ersetzt durch das, was wir jetzt aus der XML-Datei rausgelesen haben. Das ist so die Stelle, an der man aufpassen muss, weil genau hier wird sozusagen das HTML, das im Browser angezeigt wird, modifiziert, abhängig vom Ergebnis dessen, was uns der Server geliefert hat. Der Server hat uns eine XML-Datei geliefert, aus der lesen wir jetzt eine Zahl raus und schreiben die dahin, wo in HTML zunächst mal bloß das Null stand. Wenn man das verstanden hat, dann ist das nächste völlig trivial, weil ich hole mir das andere Attribut mit den Total Results und setze das dahin, wo die Gesamtvariable eben da steht, also wo die andere 0 war. Es war 0 von 0 Treffern und da steht jetzt eben so viele von so vielen Treffern, wie die Zahlen eben angeben, die in diesen beiden Attributen stehen. Das heißt, es müsste hier 10 von diesen 24 Millionen, oder was das sind, Treffern dort angezeigt werden. Ja? Ja, das in der HTML, das haben wir vorher auch schon ausprobiert. Hier zum Beispiel auch. Dort bei dem Data, das in der HTML, das ist wirklich der String, der sozusagen zwischen den beiden Tags steht. Ja, also in dem Fall ist das Data from Server und Sie sehen, ich habe dort das in der HTML verlängert um die Daten vom Server. Und genau das Gleiche machen wir hier auch. Das heißt, wir das inner HTML ist der String, der vom Ende mit dem ID markierten Text bis zum Anfang des Endtexts geht. Das heißt, es ist tatsächlich die Zeichenreihe 0, sozusagen, also die Zeichenreihe, die das Zeichen 0 enthält. Und genau die wird eben ersetzt. Ups, so weit waren wir noch nicht. Also das war hoffentlich halbwegs klar. Jetzt geht es ein bisschen weiter. Ich document getElement by ID Treffer. Was hole ich mir denn da? Na, da hole ich mir diese Tabelle. Jetzt wird es ein kleines bisschen noch komplizierter, weil es jetzt nicht bloß ein Knoten ist, den ich ersetze, dessen HTML-Text, der da drin steht, also den Text einfach Inhalt, sondern ich habe hier was Strukturiertes. Ich habe ein Tabellenelement. Das heißt, ich muss jetzt was Neues bauen und ich baue mir zuerst mal ein Element für den Tabellenbody, den gibt es ja noch gar nicht. Da war ja bloß Tabellenheader dort, der Tabellenbody. Das heißt, ich erzeuge mir ein neues HTML-Element, tbody, unter document-create-element, merke mir das zunächst mal in der Variable. Und in dieses Body, da muss ich natürlich jetzt alles das reinbauen, was ich aus der XML-Datei an Ergebnissen finde. Das heißt, als nächstes muss ich natürlich ganz klar in dem XML schauen, wo sind denn meine Ergebnisse. Das wird hier mit XML getElementsByTagName gemacht. GetElementsByTagName Result. Ja, Result ist dieses Tag hier und Sie sehen, davon gibt es ja ganz viele. Es ist ein ResultSet und das muss natürlich eine Menge sozusagen von Ergebnissen liefern. Deswegen heißt es hier auch Ergebnisse. Das heißt, es ist eine Kollektion, die wir dort zurückkriegen. Und dementsprechend kann ich über die auch iterieren. Das heißt, ich habe jetzt eine Schleife, die geht mir über diese Kollektion Ergebnisse durch mit einer Variablen, die auf 0 gesetzt wird und eben abfragt, ob Ergebnisse Länge erreicht ist und dann immer weitergezählt wird. Das heißt, ich habe jetzt eine Kollektion. Moment, da war sie, Entschuldigung, hier. Eine Kollektion, die diesen, in dem Beispiel, wie viel sind es? 3 Ergebnissen können natürlich beliebig viele sein, so viele halt in der XML-Datei drinstehen, die dem entspricht und fast wie vorher bei dem PHP-Code, der durch Datenbank-Ergebnisse durchgelaufen ist, gehe ich jetzt durch die Kollektion der Ergebnisse durch und habe also jetzt eine Schleife, die eben so oft den Rumpf aufruft, wie in der XML-Datei ein Result-Eintrag drin war. Ja, und was machen wir mit dem einzelnen Result? Ich muss jetzt natürlich wirklich zusammenbauen, was in dem HTML dazugehört, um eine Tabelle zu machen. Das heißt, ich muss dafür natürlich eine Zeile erzeugen, Document Create Element TR. Ich muss dann die Tabellendaten erzeugen, das heißt, ich mache Document Create Element TD, mache jetzt zuerst mal alle 3 Elemente hier, für die gedacht sind für Titel, Beschreibung, URL. Und jetzt muss ich ein bisschen sozusagen basteln und durch die Child Nodes durchgehen, also nochmal in der Schleife durch die Ergebnisse i, also durch das jeweilige Ergebnis, in dem ich jetzt gerade bin, also durch das jeweilige Result, durch die Kinder durchgehen und ich laufe also jetzt in dem Result, können wir auch nochmal schauen vorher, ja, das Result, was sind denn die Kinder, das wird ein Title-Element dranhängen, ein Summary und ein URL. Das heißt, ich gehe durch die 3 durch und frage jeweils ab, wenn ich den Child-Node habe, von welcher Art das ist, also die Knoten Node-Name. Damit ist es unabhängig davon, in welcher Reihenfolge Titel, Summary und URL stehen. Wenn ich mich darauf verlasse, dass die in der festen Reihenfolge stehen, müsste ich gar nicht unbedingt eine Schleife machen, sondern könnte einfach zuerst den Titel rauslesen, zum nächsten Kind gehen, den Summary rauslesen, zum nächsten Kind gehen. Also das wäre genauso möglich. Und Sie sehen, also hier wird im Wesentlichen ausgelesen in allen drei Fällen dasselbe. Ein Textknoten erzeugt im Dokument, der aus dem Knoten, der Knoten ist aber im XML, in dem entsprechenden Kind, den Wert rausliest, also sprich, was dort unter Title als Eintrag drinsteht, der String wird eben rausgelesen und jetzt in dem Fall im Titeltext umgesetzt. Und jetzt muss ich das natürlich noch alles irgendwie zusammenbauen. Jetzt habe ich mir also die Dinger bloß in Variablen gespeichert. Das heißt, ich sage jetzt noch Titel Append Child Titeltext. Was ist das wieder gewesen? Titel ist dieses TD-Element, das kriegt jetzt eben den Titeltext dran. Beschreibung kriegt das URL kriegt das. Und dann muss ich der einzelnen Zeile, das war dort oben das TR-Element, an das hänge ich die TD-Elemente dran, Titel, Beschreibung, URL. Und dann muss ich an den Body die entsprechende Zeile dranhängen, also das TR-Element. Und dann muss ich natürlich das Ganze, was ich jetzt gebaut habe, das ist jetzt wirklich ein Tabellenbody, den ich durch Programmcode zusammengebaut habe, den muss ich jetzt einhängen an der Stelle, wo Treffer vorsteht. Ja, was war das mit dem Treffer? Den haben wir doch da irgendwie gehabt. Das war Document Get Element by ID Treffer. Das ist nämlich genau die Stelle, wo diese Tabelle ist. Das heißt, dort wird jetzt hinter dem T-Head-Element wird ein neues Kind eingefügt, nämlich das T-Body. Das ist genau da, wo es hingehört, hoffentlich. Also wie gesagt, die ganzen Details sind nicht so wichtig. Das Entscheidende ist wirklich zu verstehen, dass hier Programmcode da ist, der mit zwei Bäumen arbeitet, der einerseits den XML-Baum navigiert und dort sich die Teile rausholt, die vom Server geliefert wurden, und der andererseits den HTML-Baum navigiert und dort an der passenden Stelle das einfügt oder auch neuen HTML-Code schreibt quasi. Aber was jetzt neu ist, dass der HTML-Code nicht als Text geschrieben wird und dann nochmal geparst, sondern dass der, nachdem wir ja schon im Browser laufen mit unserem Programm, dass wir den direkt auf der internen Datenstruktur des Browsers mit dem DOM anwenden sozusagen. Und das Gleiche ist natürlich für das XML auch, das ist ja vom Browser fertig geparst und auch da können wir natürlich darauf arbeiten. Jetzt können wir nochmal ausprobieren, ob das Ganze auch funktioniert. Das Ganze heißt so wenn wir es nicht, sondern na, mach auf. Open with TextWrangler, ja, genau. Also das ist jetzt tatsächlich unser Code, bloß um das nochmal zu erklären, wie wir vorher angeschaut haben. Dort unten ist das Gerüst sozusagen von dem HTML-Body. Bei dem Onload wird natürlich zugegriffen auf einen Request zusammengebaut und abgeschickt, nämlich auf Daten XML, und die entsprechende Methode, die das auswerten soll, die Callback-Methode, ist das Daten ausgeben, und das ist die Methode, die wir uns gerade angeschaut haben. Also das ist die Situation, und es gibt natürlich das Daten XML, und das sind genau diese Daten, die wir vorher angeschaut haben, also Total Results Available und so weiter. Okay, und jetzt soll es eigentlich funktionieren, wenn wir dieses Ding hier aufmachen. Das ist jetzt das, was tatsächlich angezeigt wird. Das heißt, es ist eine Tabelle und hier ist tatsächlich eingetragen, was wir aus der XML-Datei gelesen haben. Nochmal, wenn ich jetzt hier den Quelltext anschaue, dann ist dort der Quelltext natürlich nicht der fertige HTML-Text für die Tabelle, sondern es handelt sich um das Skript, weil es ein kleinseitiges Skript und nur durch die Ausführung des Skripts wird das zusammengebaut. Aber was zusammengebaut wird, entspricht natürlich einer HTML-Tabelle. Die Header haben wir selber geschrieben und die Rümpfe haben wir sozusagen zusammengebaut aus dem im JavaScript, wie wir es uns gerade vorher überlegt haben. Ja, vielleicht ein paar Bemerkungen noch, um das Ganze abzurunden. Das ist aber jetzt nicht mehr wirklich technisch. Sie sehen schon, dass man da ein bisschen mitspielen muss. Das ist aber andererseits einfach eine auch eine wirklich sehr tolle und clevere Kombination der Technologien ist. Also dass man eben alles das, was man schon weiß, dass man mit DOM eben in Bäumen manipulieren kann, dass man JavaScript ausführen kann, dass man HTML versteht, XML versteht, das kann man zusammenbauen und braucht eigentlich nicht viel dazu lernen. Eigentlich bloß dieses Request-Element. Der Rest ist ja bloß Navigieren in den Bäumen. Jetzt ist aber immer noch so, dass das Ganze auf XML basiert und damit ein bisschen die Tendenz hat, dass wenn das eine große Menge von Daten ist, die übertragen werden, dass das halt ziemlich langwierig ist. XML hat einfach die Eigenschaft, dass da immer die Tags und die spitzen Klammern und die Slashes drin sind und generell ist da ein bisschen Redundanz drin, zum Beispiel das Ende von einem Element und solche Dinge. Das heißt, wenn man sich überlegt, dass alles über das Netz übertragen wird, geladen, gepasst und so weiter, dann ist das XML zwar schön vielleicht, historisch interessant auch, aber es ist nicht ganz optimal. Das heißt, eine Sache, über die man sich im Klaren sein muss, dass für solche Ergebnisse, die von Servern geliefert werden, zunehmend andere Formate benutzt werden und eine Sache, die sich total anbietet in dem Zusammenhang, ist die Objektnotation, die in JavaScript für Objekte vorgesehen ist. Da kann man Objekte, Konstruktoren für Objekte angeben. Das heißt, eine Alternative statt XML zu benutzen, wobei natürlich das Ajax dann nicht mehr wirklich stimmt, das ist JSON, die Java Object Script oder JavaScript Object Notation heißt, was also durchaus sehr, sehr weit verbreitet ist. Und der Grund dafür ist, es ist von der Logik her genau das Gleiche. Der Grund ist ausschließlich, dass es eine kompaktere und übersichtlichere Notation ist, dass man also nicht spitze Klammern schreibt, sondern einfach die geschweiften Klammern von JavaScript benutzt, von der Java-Syntax. Und Sie sehen, es ist in dem Fall geht halt alles das, was Sie da vorher stehen hatten, geht doch auf viel weniger Platz hin. Es ist zugegebenermaßen ein kleines bisschen was gestrichen, aber nicht viel. Was sind Probleme mit Ajax? Das klingt jetzt alles ganz toll. Es gibt ein Hauptproblem, das nicht zu unterschätzen ist, nämlich das ist der Zurückknopf. Klingt jetzt banal, aber es ist tatsächlich so, Leute, die daran gewöhnt sind, und da gehören wir alle dazu, mit Webanwendungen in Browsern zu interagieren, die haben das sehr gerne, wenn sie den Zurückknopf drücken und dann auf die vorherige Seite kommen. Und wenn Sie jetzt da hinter die Kulissen geschaut haben, was da passiert, dann ist da natürlich nichts mehr mit Zurückknopf, weil ja die Seite, die der Browser gerade anzeigt, ihm sozusagen fortlaufend unter der Hand verändert wird. Das heißt, der speichert gar keine Seite, die er irgendwie aktualisieren könnte, auf die er zurückgreifen könnte, weil er die gar nicht erst von einem Server lädt. Die existiert in der History des Browsers nicht. Dementsprechend ist das noch so ein kleines Problem. Da gibt es verschiedene mögliche Lösungen. Eins davon habe ich dann gleich angedeutet. Ein anderes wäre, dass man natürlich den Browsern die Möglichkeit gibt, History-Einträge zu erzeugen. Dann würde das wieder funktionieren, dass unser Skript auch History-Einträge erzeugt. Das andere Problem ist Polling. Der Browser hat natürlich jetzt ein Skript laufen, mit dem er regelmäßig Requests an den Server schickt. Und nachdem inzwischen Google Maps zum Beispiel und auch Google Suggest, das zwei Anwendungen sind, die richtig viel des Webverkehrs ausmachen, es ist tatsächlich so, dass die Menschen, die die Traffic Engineering fürs Internet betreiben, die also versuchen, die Router auszulegen, die Verbindungen entsprechend zwischen den Routern natürlich von der Bandbreite her zu dimensionieren, dass der Verkehr flüssig geht, die haben jetzt plötzlich ganz andere Verkehrsmuster. Das merkt man, seitdem Ajax sich eingebürgert hat, ist es so, dass der Verkehr zwischen Clients und Servers einfach anderen Regeln folgt. Vorher waren das Menschen, die relativ selten und in unregelmäßigen Abständen Requests geschickt haben. Jetzt sind es schon mehr Maschinen, die also sehr häufig Requests schicken und das vor allem auch ganz, ganz regelmäßig machen. Dadurch ist insgesamt sowieso schon eine höhere Verkehrsbelastung da und die hat auch einen ganz anderen Charakter. Also wenn viele Menschen asynchron da was schicken, kann man oft mit statistischem Multiplexing was machen, dass man doch relativ wenig Bandbreite für die gemeinsam vorsieht. Das wird da schwieriger, wenn die so regelmäßig alle abfragen. Dann ist es auch nicht ganz so einfach, sowas wie Bookmarks vorzusehen. Also wenn ich irgendeinen Zustand der Seite habe, so ein bisschen wie der Backbutton, ich kann jetzt diesen Zustand, den die dynamisch erzeugte Seite hat, den kann ich mir schwer in der Bookmark merken. Also ist auch nicht wirklich hübsch und was damit auch irgendwie zusammenhängt, das ist natürlich eine Deep-Web-Seite sozusagen oder ähnlich wie eine Deep-Web-Seite, das heißt eine Suchmaschine wird diese Seite gar nicht finden, weil die ja dynamisch erst im Browser erzeugt wird, wenn sie angezeigt wird und damit ist vielleicht auch ein Teil, in manchen Anwendungen ein Teil des Effekts von Suchmaschinen verloren. Da gibt es ein paar Lösungen, also ich will jetzt bloß eins mal ganz kurz andeuten, fürs Bookmarking zum Beispiel, wo man so spielen kann. Das hier ist eine Seite auch aus dem Buch von Vance, bei dem versucht wird, sozusagen die URL wenigstens zu verändern, wenn sich der Inhalt verändert. Das heißt, ich kann hier durch Klicken auf die beiden Knöpfe, kann ich hier diesen Link verändern und dann wird tatsächlich in der URL auch was verändert. Wird entweder Link1.txt oder Link2.txt angehängt und zwar nach dem Hash-Zeichen, was normal dafür da ist für dokumentinterne Anker. Sowas kann ich schon machen. Ich kann zum Beispiel Location Hash aufrufen und Location Hash ist der Teil, den der URL, der im Browser hinter dem Kreuzzeichen kommt, der also für eigentlich verwendet wird, um lokale Anker anzusprechen. Und den kann ich erstens abfragen und zweitens auch setzen, indem ich dort irgendwas, zum Beispiel was aus der URL habe, dort reinsetze. Dann ist das eine andere URL und für die kann ich dann zum Beispiel eine Bookmark setzen. Weil lohnt sich wahrscheinlich jetzt nicht, das auszuprobieren, kann eigentlich im Prinzip jeder selber ausprobieren, ist ein Beispiel, wo man eben versucht, dann mit Tricks, dokumentinterne Anker gibt es in dem Fall eigentlich nicht, die werden halt missbraucht, sowas wie Bookmarking zu unterstützen. Und vielleicht ein letztes technisches Beispiel. Ich habe vorher schon die Frameworks erwähnt. Das ist natürlich so, dass da eine Menge technische Spielereien mit verbunden sind. Und deswegen haben viele Leute Frameworks geschrieben, mit denen ich in einer Skriptsprache durch Aufrufen von Bibliotheksfunktionen mich leichter tue, mit dem Ajax zu arbeiten. Eins habe ich vorher schon erwähnt, Prototyping, das ist eins, Prototype, das ist eins in JavaScript-Framework, wo ich schon recht gut mit Ajax arbeiten kann, viele Sachen vordefiniert habe. Eins wollte ich bloß mal kurz ansprechen, das ist Sajax, ist aber auch nur ein Beispiel, also da gibt es viele andere auch. Und Sajax war auch, glaube ich, so fast dabei, so ein bisschen zu sterben, weil es seit 2006 nicht aktualisiert ist. Jetzt gibt es eine neuere Version, hat Vor- und Nachteile, aber auf jeden Fall ist es ein Beispiel für ein Framework, das in PHP geschrieben ist. Insofern passt es ganz gut zu unserem Thema, um so ein bisschen den Bogen nochmal zu schlagen, zurück zu dem PHP. Dort schreibe ich meinen Ajax-Code quasi in PHP. Ich muss überhaupt nichts wissen von dem XML-HTTP-Request, um das kümmert sich das Framework. Und die grundsätzliche Idee ist, dass ich eigentlich in meine Funktionen, die der Server mir liefern, oder der Server mir irgendwelche Ergebnisse berechnen soll, die schreibe ich in PHP, kann da also auf Datenbank zugreifen und so weiter und liefere das Ergebnis einfach in PHP. Und dann mache ich in meinem Skript, und zwar in meinem PHP-Skript, ein Sajax-Export Function Name. Das heißt, es wird sozusagen übersetzt in den ganzen kleinen Server-Mechanismus, den Ajax braucht und letztlich in eine JavaScript-Funktion, die ich in meinem JavaScript-Code aufrufen kann. Das heißt, ich muss dann in meinem JavaScript, muss ich auch nochmal das Bezug drauf nehmen, ich muss also mit dem Ajax Show JavaScript, muss ich mir zeigen lassen, einkopieren lassen aus dem Framework, was der Code ist, um die Funktion aufzurufen, die ich dort exportiert habe, aber das sind beides für mich sozusagen, wie man so schön sagt, völlig transparente Mechanismen. Das heißt, ich schreibe auf der einen Seite Export, auf der anderen Seite Import und muss mich weiter nicht kümmern, was da dahinter steckt. Und jetzt kann ich in der JavaScript-Funktion die Funktion, allerdings mit einem X-Underscore davor, aufrufen, die nun so funktioniert, dass sie eben wirklich die serverseitige Funktion aufruft, die PHP-Funktion, und zwar über XML-HTTP-Request asynchron, wie wir das gerade gemacht haben. Also das ist ganz hübsch, wo man sozusagen jetzt das alles versucht, ein bisschen einfach zusammenzupacken, dass ich eigentlich bloß sage, ich will von meinem JavaScript aus irgendwelche Serverfunktionen aufrufen, ohne auf das Ergebnis des Servers zu warten. Bloß nochmal zum Abschluss ein paar Beispiele von Software, die der eine oder andere vielleicht schon mal benutzt hat. Google Maps habe ich schon erwähnt, Delicious zum Beispiel, die ganzen VZ-Netze, StudiVZ und Konsorten, Google Mail. Also es sind Flickr zum Beispiel. Also es gibt sehr, sehr viele Anwendungen, die Sie täglich benutzen oder zumindest öfters benutzen, die alle auf dem Ajax basieren. Also das ist nichts irgendwie Exotisches. Und jetzt in den Übungen ist natürlich klar, was wir als nächstes tun. Ne? Das heißt, wir werden als nächstes natürlich versuchen, eine kleine Ajax-Anwendung zu machen. Und da schaffen wir es endlich auch, dass alle Übungen sozusagen nach der Vorlesung liegen. Und das wird in Zukunft auch so sein. Dankeschön für heute.
Hallo. Und zwar, ob Sie vielleicht so freundlich wären, diese Dateien zu diesem Ajax-Beispiel mit der HTML-Tabelle, ob Sie die vielleicht online zur Verfügung stellen.